Schon zu Zeiten des Neuen Testaments war das Kreuz umstritten und für viele nicht nachvollziehbar. Sowohl in den Evangelien als auch in den Briefen im Neuen Testament finden wir Ansätze, das Kreuzesgeschehen zu erklären und zu deuten. Und es fällt auf, dass ein Text aus dem Alten Testament dabei ganz oft zur Interpretation herangezogen wird. Und das ist Jesaja 53. Wir haben heute Nachmittag schon einige Verse daraus gehört. Die Apostel, die Autoren des Neuen Testaments und auch Jesus selbst nehmen Bezug darauf. Eines der bekanntesten Beispiele findet sich in der Apostelgeschichte Kapitel 8, wo der Finanzminister aus Äthiopien auf der Rückreise von Jerusalem in diesem Text liest und der Jünger Philippus, der ihm auf diesem Weg begegnet, er hilft ihm zu verstehen, dass in diesem Text von Jesus, vom Sohn Gottes, die Rede ist. Er erzählt ihm, er erklärt ihm, dass dieser freiwillig in den Tod gegangen war, um die Menschen aus ihrer Gottesferne zu erretten. Und der Finanzminister ist so ergriffen davon, dass er sich kurzerhand taufen lässt. Einen Abschnitt aus diesem Text möchte ich gerne mit euch betrachten. Ihr könnt ihn auf den Zetteln mitlesen, die ihr auf euren Plätzen gefunden habt oder jetzt finden, entdecken könnt. Da findet ihr diesen Text abgedruckt. Jesaja 53, die Verse 1 bis 6. Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Lasst uns anhand dieser Worte aus der Heiligen Schrift nach Antworten suchen auf die Fragen, warum das Kreuz und wozu das Kreuz. Ich möchte bei uns beginnen. Im Text wird an vielen Stellen beschrieben, dass der Gottesknecht für uns leiden musste. Wegen uns. Wegen uns? Ich bin versucht, schnell die Antwort zu geben, die ich schon vor vielen Jahren gelernt habe. Natürlich wegen uns. Wir haben gegen Gott gesündigt und Jesus musste sterben, um die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und uns wiederherzustellen. Oder? Ehrlich gesagt, geht mir das etwas zu schnell. Ich merke, dass theologische Wahrheiten manchmal eher in meinem Kopf als in meinem Herzen zu finden sind. Und deshalb möchte ich zunächst einmal der Frage nachgehen, wie das denn eigentlich ist mit der Sünde. Wie wird denn hier im Text unsere Situation beschrieben? In Vers 5 ist von Vergehen die Rede und von Übertretungen. Und weiter in Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Lass uns diesem Bild mal etwas nachspüren. Warum geht denn ein Schaf in die Irre? Warum trennt es sich von der Herde und vom Hirten? Vermutlich, weil es sich woanders etwas Besseres erwartet. Es ist vielleicht misstrauisch, dass der Hirte die Herde gut führen kann, besonders wenn er sie mal wieder über eine stolprige, trockene, dürre Strecke führen muss, um zur nächsten Weide zu gelangen. Eigentlich ist an dieser Stelle Vertrauen in den Hirten gefragt. Und wenn dieses Vertrauen fehlt, dann kommt das Schaf ab vom Weg, es kommt ab von seiner Bestimmung und von dem Ort, wo es ihm eigentlich gut geht, wo es versorgt wird. Misstrauen ist der Kern der Sünde. Woanders könnte es mir doch besser gehen. Ich vermute, wir kennen alle diesen Gedanken. Jeder ging seinen eigenen Weg, wird der Text fortgesetzt. Unser Egoismus wird hier angesprochen. Mit der Sünde bleibe ich am Ende immer bei mir selbst. Ich bin mir selbst genug. Ich drehe um mich selbst. Die Freiheiten, die wir haben und die wir auch genießen und genießen dürfen, die kommen nicht ohne Herausforderungen. Ich merke, wie ich oft versucht bin, Rettung und Erlösung woanders zu suchen als bei Gott. Oft fliehe ich von der Ruhe vor Gott in Aktivitäten, die nur scheinbar gut tun und mich aber eher betäuben. Mein Smartphone kann für mich zum Taschen-Jesus werden, wenn ich versuche, Stress und Anspannung damit zu kompensieren. Ich lasse mich leicht ablenken von Dingen, die ich eigentlich von Gott als meine Aufgaben ansehe. Und das lähmt mich. Da rücken andere Dinge in meinem Leben an die Stelle, an den Platz von Gott. Und ich merke, das ist Zielverfehlung. Das ist Sünde. Ich werde schuldig an Gott und ich werde schuldig an anderen Menschen. Ich kann dem nicht entrinnen. Wir schaffen es nicht, von uns aus bei Gott zu bleiben. Paulus fasst diesen Zustand der Menschen in Römer 7 so zusammen. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich aus diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Und hier geht es nicht nur um die Erfahrung von Ohnmacht gegenüber der Sünde, es geht auch um die Ausweglosigkeit über unser Leben hinaus. Gott wird in der Bibel als der gerechte Richter beschrieben. Am Ende der Zeiten wird er Gericht halten und jeden den Konsequenzen seines Tuns überlassen. Eigentlich ist das ja eine sehr tröstliche Perspektive angesichts dessen, was an Unrecht geschieht in dieser Welt und manchmal auch im eigenen Leben. Und ich bin froh, dass es eines Tages Gerechtigkeit geben wird. Und gleichzeitig ist es auch ziemlich beängstigend, wenn wir merken, wie wir selbst alle dazu neigen, in die Irre zu gehen und uns von Gott zu entfernen. Sünde ist nicht nur die Tat, sondern Sünde bedeutet, abgekehrt zu sein von Gott, in mir selbst verkrümmt zu sein, so wie Luther es ausgedrückt hat. Und die gute Nachricht, das Evangelium, ist, dass Gott nicht will, dass wir im Gericht verloren gehen. Gerechtigkeit wird triumphieren, aber genauso wird auch seine Liebe zu uns siegen. Denn jedem, der es annehmen möchte, bietet er an, selber die Strafe, die Konsequenzen seiner Sünden zu tragen in Jesus Christus. Wie überraschend und wie genial. Mich macht das demütig. Wir haben heute Morgen von Simon Petrus gehört, der die Distanz wahrnahm zwischen ihm und Jesus. Und wir haben gehört, wie Jesus diese Distanz überwindet und eine heilsame Gemeinschaft möglich macht. Gott selbst ist es, der rettet. Und so kommen wir zu Jesus. Von dieser Rettung Gottes spricht unser Text. In Vers 5 lesen wir: Wegen unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Und Vers 6 endet mit: Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Hier wird klar, Gott spricht in seinem Wort unseren sündigen Zustand unmissverständlich an. Aber eben nicht, um uns zu verdammen, sondern um uns zu retten. Gott ist daran gelegen, dass unser Leben gelingt. Deshalb konfrontiert er uns mit unserer Sünde, mit unserer Abgekehrtheit, weil wir ja wie Schafe in die Irre gehen, weil uns die Sünde wegführt von dem Ort, an dem es uns gut geht, und weil er uns zurücklieben möchte in das Leben, in seiner Gegenwart. Aber natürlich ist es berechtigt zu fragen, warum Jesus dafür ans Kreuz gehen musste. Konnte Gott denn nicht einfach so vergeben? Wenn wir uns anschauen, was Vergebung bedeutet, dann wird schnell klar, dass es Vergebung einfach so gar nicht geben kann. Vergebung schließt zwangsläufig einen Preis ein. Und ich möchte euch das versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Zu Beginn meines Studiums erhielt ich von einer Töpferin eine Ausstattung mit schön getöpfertem Geschirr. Ich mag es sehr und habe heute auch noch fast alles davon. Fast alles, denn irgendwann fiel meinem Mitbewohner, einem guten Freund, die schöne Teekanne runter. Und natürlich war ich traurig, denn die Kanne war hin und nicht zu ersetzen. Mein Freund hatte sich etwas zu Schulden kommen lassen. Er war an mir schuldig geworden. Und Schuld hat immer Konsequenzen. Das merkte ich, als ich ihm gerne vergeben wollte. Ihm zu vergeben bedeutete auf der einen Seite, den materiellen Preis nicht zurückzufordern. Entweder er trägt den Schaden oder ich. Und ich war bereit, den Schaden auf mich zu nehmen und ihn nicht damit zu belasten. Andererseits gab es aber auch noch einen emotionalen Preis. Natürlich war ich enttäuscht und verärgert. Und es war ja auch nicht das einzige Mal, dass ihm etwas von meinen Sachen kaputt ging. Und dieser Ärger, dieser Zorn, der hatte durchaus das Potenzial, unsere Freundschaft ein Stück weit zu vergiften. Doch weil mir diese Freundschaftsbeziehung so wertvoll war, war es mir wichtig, meinen Ärger zu unterbinden und auf die Befriedigung des Zorns zu verzichten. Und mir wurde klar, zu vergeben bedeutet, die Konsequenzen dessen, was mir angetan wurde, selbst zu tragen. Vergebung bedeutete, meine Rechte aufzugeben. Das Recht auf Wiedergutmachung auf der einen Seite und auch das Recht auf Zorn und Ärger. Und indem ich diese Rechte aufgebe, indem ich den Preis für Schuld auf mich selbst nehme, werde ich frei zu vergeben. Und deshalb ist Vergebung teuer. Wir sind Gott teuer. Und so war er bereit, den höchsten Preis zu zahlen, nämlich sich selbst zu geben, um uns zu vergeben. Die Beziehung mit Gott war kaputt gegangen wegen uns. Wir sind schuldig geworden. Und Gott war bereit, den Preis für unsere Schuld auf sich selber zu nehmen. John Stott, ein Theologe aus England und ein langjähriger Mitarbeiter der IFES, hat ein bemerkenswertes Buch über diese ganze Thematik geschrieben. Es heißt Das Kreuz. Und darin bringt er es in einer guten Weise auf den Punkt. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf und stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Und Gott opfert sich für den Menschen und stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient. Ein Gott, der sich selbst opfert. Der Schöpfer aller Dinge, der Herr dieser Welt, ist bereit, sein Leben zu lassen, damit wir in unserer Bestimmung leben können, in der Nähe des Hirten. Er ist bereit, sich selbst durchbohren und zerschlagen zu lassen, um uns aus unserer Verkrümmtheit wieder aufzurichten, um uns einen Weg aus der Irre heraus zu weisen. Er trägt die Sünden an unserer Statt. Nochmal Vers 5. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das Ende von Vers 5 lautet: Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das unterstreicht auch das, was wir in Vers 4 lesen. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 8, Vers 17, wird deutlich, dass dieses Wort aus dem Jesaja-Text in Jesus seine Erfüllung findet. Jesus kam nicht nur, um unsere Sünden zu tragen, sondern auch unser Leid, unseren Schmerz. Leid und Schmerz sind Folgen der Sünde in unserer Welt. Aber indem Jesus für die Sünde in dieser Welt starb, nahm er auch Leiterfahrungen in unserem Leben auf sich. Deshalb ist Gnade möglich. Deshalb ist Klage möglich. Klage als Hinwendung zu dem, der immer noch größer ist. Klage ist ein Ausdruck des Vertrauens in Gott. Aber was mit dem Leid, was es doch immer noch gibt, mögen manche fragen. Leid in deinem Leben, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis oder aber in der weltweiten Gemeinschaft der Christen. Vorgestern und gestern wurde in Kenia eine Universität angegriffen. Es ist noch nicht alles aufgeklärt, doch deutet im Moment vieles darauf hin, dass eine muslimische Terrorgruppe es vor allem auf christliche Studenten abgesehen hatte. Rund 150 Leute wurden umgebracht. Darunter sind vermutlich etliche aus einer mit uns verbundenen missionarischen Studentenbewegung. Was ist mit dem Leid, was es immer noch gibt? Wie sollen wir damit umgehen? Und wie können wir angesichts von Leid, fern und nah, davon sprechen, dass Jesus es getragen hat? Wir nehmen wahr, dass manches Leid und manches Schmerz Teil unseres Lebens bleiben werden. Und wir hoffen umso stärker auf die Verheißung, dass sie in der Ewigkeit einmal ganz überwunden sein werden. Und doch möchte uns Jesus heute schon frei machen von der Belastung, die diese Dinge für uns darstellen. Er möchte uns helfen, unseren Schmerz zu tragen, und möchte uns helfen, daran nicht bitter zu werden. Er möchte uns gerade in Krisenzeiten die Erfahrung schenken, dass er trösten kann, dass er Heilung schenken kann für unsere seelischen Verletzungen. Manchmal mag man versucht sein zu denken, dass Jesus ganz nützlich ist, um in den Himmel zu kommen, doch dass er sich nicht mit dem Leid im eigenen Leben identifizieren kann, dass man damit letztlich irgendwie alleine dasteht. Und in solchen Zeiten, wenn man das so empfindet, kann es tatsächlich schwer sein, sich in seinem ganzen Schmerz Gott anzuvertrauen. Da kann die eigene Verletztheit wiederum zur Entfremdung von Gott führen. Doch es ist gut, wahrzunehmen, dass der Gottesknecht, von dem hier in Jesaja die Rede ist und in dem sich Jesus wiederfindet, selbst gelitten hat. In Vers 3 wird er beschrieben als ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Und tatsächlich kam Jesus in diese Welt als verletzlicher Mensch. Er selbst erlebte es, Flüchtling zu sein. Er wurde von Freunden verraten. Er wurde gefoltert. Und er wurde zu seiner Scham wahrscheinlich nackt ans Kreuz gehängt. Er erduldete all das um unsertwillen für uns. Jesus weiß, was unsere Krankheiten bedeuten, wie unsere Schmerzen sich anfühlen. Er selbst hat sie durchlitten. Und er ist gekommen, um uns heil zu machen, damit wir uns unserem Gott wieder vollkommen anvertrauen können, ohne Vorbehalte, ohne Sorge und ohne Angst. Er lädt uns ein zur Gemeinschaft mit ihm, und das geschieht durch seine Rettungstat am Kreuz. Unser Leid bedeutet nicht die Abwesenheit von Gott. Im Gegenteil, es bedeutet die Anwesenheit von Gott in seiner ganzen Liebe. Und das dürfen wir auch heute Abend erfahren. Wir alle sind eingeladen, Dinge zu Jesus ans Kreuz zu bringen. Dinge, die uns in der Beziehung mit Gott belasten, wo wir schuldig geworden sind, wo wir uns selbst an Gottes Stelle gerückt haben. Oder aber auch Leid oder Schmerzen. Erfahrungen, bei denen wir merken, dass es uns darin schwerfällt, Gott zu vertrauen, ihm unsere Situation komplett anzuvertrauen. Er lädt uns ein, unsere Sündhaftigkeit, unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unser Leid zu ihm zu bringen. Bei ihm am Kreuz sind sie gut aufgehoben, denn er hat sie schon für uns getragen. Jetzt sind einige Minuten Zeit, auf euren Zetteln diese Dinge festzuhalten. Oft tut es gut, einmal für sich aufzuschreiben und wahrzunehmen, was einen belastet. Es wird kein anderer lesen, und anschließend, nach 5 Minuten etwa, werden wir euch erklären, was ihr dann damit machen könnt. Betet in der Zeit dafür, dass Jesus Schuld und Schmerz in euch aufdeckt. Er lädt euch ein, es zu ihm zu bringen.
Wir haben den Text, der jetzt gerade vorgelesen wurde, in den letzten Tagen also gestern Abend und heute, schon ein paar Mal gehört. Gestern Abend in Lukas 4 ging es darum, dass Jesus diesen Text oder Teile dieses Textes liest, als er bei sich zu Hause lehrt. Er sagt, dass die Schrift erfüllt sei. Also ist er es, auf dem der Heilige Geist ruht. Er ist es, der den Armen frohe Botschaft bringt, der Gefangene freisetzen wird und der zerbrochene Herzen verbindet. Jedes einzelne dieser Bilder finde ich enorm ausdrucksstark. Er kommt, um frohe Botschaft zu bringen. Diese Aussage ist sozusagen das Programm der folgenden Verse. In welcher Form kommt diese frohe Botschaft zu den Menschen und was sind die Konsequenzen daraus? Er kommt, um die Gefangenen freizusetzen. Wenn von Gefangenen die Rede ist, denke ich an Leute, die im Gefängnis sitzen. Ja, liest man die Verse in der Schlachterübersetzung, steht dort sogar, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Verbundenen. Die physische Gefangenschaft ist eine Art der Gefangenschaft. Mancher mag jetzt vielleicht denken, ich lebe in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Was hat das bitte schön mit mir zu tun? Man kann eben nicht nur physisch gebunden sein. Oft halten uns Erwartungen, die die Gesellschaft, andere oder wir ganz persönlich an uns haben, gefangen. Oft lassen wir uns von unseren Fehlern ein schlechtes Gewissen machen, uns entwerten. Oft sind wir gefangen in uns selbst und vergessen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Formen, in denen wir gebunden sein können, sind auch Süchte, Bitterkeit, Angst oder andere Sünden. Sünde und Schuld stehen einerseits zwischen uns und Gott, aber auch zwischen uns und unseren Mitmenschen. Wo Menschen leben, wird es immer Sünde geben, weil wir eben nicht vollkommen sind. Und deshalb brauchen wir Vergebung. Vergebung untereinander und Vergebung von Gott. Diese Vergebung von Gott kann einzig und allein durch Jesus Christus passieren. Durch den Tod Jesu Christi werden wir mit Gott versöhnt. Gott musste nicht mit uns versöhnt werden, sondern wir mit Gott. Wir sind es, die schuldig geworden sind. Doch macht er uns das Angebot, dass wir Jesu Tod als Sühne für unsere Sünden annehmen dürfen. Ich gebe zu, mit Opfergaben und Sühnetod können wir heute nicht so viel anfangen. Aber den Israeliten war zu Jesu Zeiten vollkommen klar, dass man in den Tempel ging, um zu opfern und Sühne zu erlangen. Was ist Sühne? Wikipedia sagt dazu, Sühne kommt vom althochdeutschen Sona. Das heißt Gericht, Urteil, Gerichtsverhandlung oder Friedensschluss. Es geht weiter. Im religiösen Kontext wird mit Sühne oder Buße der Akt bezeichnet, durch den ein Mensch, der das Verhältnis zu seinem Gott durch eine Sünde verletzt hat, wieder mit Gott versöhnt wird. Beim Opfern wurde dem Opfertier die Hand aufgelegt, ihm damit die Sünden übertragen. Jesus hat sich freiwillig für mich zum Opfer hingegeben. Dabei geht es nicht darum, wie schlecht ich bin oder was ich Schlimmes getan habe, sondern darum, dass ich gesündigt habe. Es geht nicht darum, wie groß die Sünde ist, sondern gegen wen ich gesündigt habe. Gott ist heilig. Und wir sind von Anfang an dazu bestimmt gewesen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber durch seine Heiligkeit kann er keine Sünde dulden. Das war damals im Garten Eden so und das ist es auch heute noch. Ruth Paxton, das ist eine Missionarin, die in China zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt hat, schreibt, er hatte die Menschheit für sich und zu seiner Ehre geschaffen. Es konnte nicht sein Wille sein, sie zur Vernichtung oder zu ewiger Trennung von ihm zu verurteilen, denn er liebte sie mit ewiger Liebe. Gott hat Adam und Eva zwar aus dem Garten Eden vertrieben, aber er hat der Menschheit mit Jesus die Möglichkeit gegeben, zurück zum Vater zu kommen. Jesus entschied sich für dich und mich, dieses einmalige Opfer zu bringen, aus Liebe, damit wir leben in Gottes Gegenwart, in unserer Bestimmung und in Freiheit. Diese Vergebung ist quasi der Weg aus der Gefangenschaft der Sünde in die Freiheit. Aber Jesus kommt nicht nur, um uns zu befreien, sondern auch, um unsere zerbrochenen Herzen zu verbinden. Hier wird für mich seine Rolle als Heiler, Arzt und Erlöser auch auf eine andere Art deutlich. Er möchte nicht nur oberflächlich heilen. Jesus schaut unter die Oberfläche. Er möchte nicht einfach nur die Umstände ändern, auch wenn wir meinen, dass das oft schon reichen würde und weiterhelfen würde. Ein Psychiater zum Beispiel kann niemals die tiefen seelischen Verletzungen eines Menschen beheben. Er wird seinem Patienten hoffentlich beibringen, damit zu leben, aber die Wunden der Herzen bleiben doch oft, wenn nicht sogar eigentlich immer, bestehen. Wenn wir Jesus unsere Herzen geben, möchte er tiefe Heilung bringen, ganzheitliche Heilung. Die Heilung, die ich erfahre, wird spürbare Auswirkungen auf mein Leben haben. Zerbrochene Beziehungen können durch Vergebung und Versöhnung heil werden. Vergeben kann ich aber nur, weil mir zuerst vergeben wurde. Das bedeutet also, Versöhnung zwischen mir und Gott führt zu Versöhnung zwischen mir und meinem Nächsten. Wie diese Entscheidung anfängt und bei mir Auswirkungen auf meine Umgebung und scheinbar unüberwindbare Grenzen oder Vorurteile haben kann, davon wird uns jetzt Martin Heitzmann erzählen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Martin, du arbeitest wie Sabine bei der IFES und hast seit vielen Jahren europaweit oder hast viele Jahre lang die Arbeit in Europa koordiniert und geleitet. Und du hast uns zwei Geschichten zum Thema Versöhnung mitgebracht.
So ist es. Wenn man als Regionalsekretär in Europa unterwegs ist, hat man das Vorrecht, Menschen zu begegnen, denen man nicht so leicht begegnet, ihre Geschichte kennenzulernen und zu erleben, wie Gott in ihrem Leben handelt. Zwei ganz kurze Geschichten in wenigen Strichen erzählt. Die erste spielt in Bosnien. Die beiden Leute heißen Enisa und Nenad. Enisa ist in einem muslimischen Elternhaus groß geworden. Sie ist Bosnierin. Als Bosnierin ist man Muslimin. Als Teenager hat eine Freundin, eine Schulfreundin von ihr, ihr Jesus bezeugt und sie ist Christ geworden. Ihre Familie hat das nicht gewusst. Dann kam der Bürgerkrieg. Ihre Freundin musste Sarajevo verlassen. Die beiden sind in Kontakt geblieben über Briefe. Einer dieser Briefe ist aufgeflogen und sie wurde vor die Autoritäten der Stadt oder sogar des Landes, weiß ich nicht mehr, zitiert und vor die Wahl gestellt, ihren Glauben abzuschwören oder das Land zu verlassen. Ihr Vater musste dahin kommen, hat dort zum ersten Mal erfahren, dass sie Christ geworden ist. Und sie hat gesagt, ich kann meinem Glauben nicht abschwören und ich kann mein Land nicht verlassen, weil Gott mich berufen hat, in diesem Land sein Evangelium weiterzusagen. Ihr Vater hat sie aus dieser Situation rausgehauen. Sie ist später die erste hauptamtliche Mitarbeiterin, die Leiterin der bosnischen Studentenbewegung geworden. Nenad, ethnisch Serbe, in einem kleinen Dorf in Bosnien aufgewachsen, friedlich mit den Nachbarn zusammengelebt, die vor allem Bosnier waren. Dann kam der Bürgerkrieg, der Hass kam hoch, ihr Haus wurde zerstört von den Nachbarn, mit denen sie vorher friedlich zusammengelebt haben, aus dem Dorf vertrieben. Hass, die Massaker, die passiert sind, unvorstellbare Gräueltaten, Unversöhnlichkeit, die bis heute andauert. Und ein Land, Bosnien, das eigentlich keine Zukunft hat, weil diese zwei Gruppen, ethnischen Gruppen, bis heute nicht miteinander auskommen. Nenad wurde der zweite hauptamtliche Mitarbeiter der bosnischen Studentenbewegung. Und über viele Jahre haben die beiden miteinander die Arbeit in Bosnien geleitet. Enisa, ehemals Muslimin, Bosnierin, und Nenad, ethnisch Serbe, ehemals orthodoxer Christ und miteinander verbunden jetzt im Evangelium von Jesus Christus. Und in diesem zerrissenen Land ein sehr überzeugendes Zeugnis für die versöhnende Kraft, die Jesus schenkt. Die zweite Geschichte. Nairi und ich nenne ihn Adam. Die Geschichte spielt in der Türkei. Nairi. Ihre Familie hat über viele hundert Jahre in der Türkei gewohnt, armenischer Herkunft. Dann kam vor etwa 100 Jahren der Genozid. 1,5 Millionen Armenier wurden ermordet. Bis heute, von der Türkei unter Gefängnisstrafe geleugnet. Fast alle ihre Verwandten sind dort umgekommen in diesem Genozid. Ihre Eltern konnten fliehen über Sudan, Ägypten in die USA. Dort ist sie zum Glauben gekommen, hat in der amerikanischen Studentenbewegung mitgearbeitet. Als die Berliner Mauer fiel, die Öffnung des Ostens kam, ist sie nach Armenien gegangen, hat dort die Studentenarbeit in Armenien aufgebaut. Und dann kam die Anfrage, Nayri, kannst du dir vorstellen, in die Türkei zu gehen? Und sie hat gesagt, diese Anfrage, die hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. Türkei, das war der Erzfeind. In ihrer Familie genährt jeden Tag, mit diesem Land, mit diesen Leuten wollen wir nie mehr irgendetwas zu tun haben. Und sie sagt, sie hat Gott gesagt, Gott, diesmal bist du zu weit gegangen. Und dann hätte eine Stimme in ihr gesprochen und geantwortet, ja, Nayri, ich bin zu weit gegangen. Den ganzen Weg ins Feindesland Erde. Und du bist nicht mal bereit, in die Türkei zu gehen. Und sie ist gegangen nach Izmir, die Stadt, wo ihre Vorfahren gelebt haben. Der Erste, der durch ihre Arbeiter zum Glauben gekommen ist, ich nenne ihn Adam, weil er der Erste war und weil sein eigentlicher Name hier nicht genannt wird. Er kommt aus einer türkischen, muslimischen Familie, Christ geworden. Ich habe einen sehr denkwürdigen Abend dort miterlebt. Adam ist einberufen worden ins Militär, seinen Militärdienst, 9 Monate. Er hat einen Brief bekommen, dass man dorthin kein einziges Buch mitnehmen darf, dass es eine Bibliothek gibt, in der alle Bücher, die man braucht, vorhanden sind. Er war sich ziemlich sicher, dass die Bibel, das Buch, das ihm am wichtigsten ist, dort nicht vorhanden sein wird. Also hat er seine Bibel mitgenommen. Sie wurde ihm am ersten Tag abgenommen, aber am letzten Tag hat sein Vorgesetzter ihn zu sich bestellt und hat gesagt, ich habe dich vom ersten Tag an beobachtet, mach deinen Weg oder geh deinen Weg weiter, den du gehst, und hat ihm seine Bibel zurückgegeben. Es kam der Tag, an dem Adam Nayri begleitet hat in die USA, ihre Mutter zu besuchen. Und dann hat Adam Nayris Mutter um Vergebung gebeten für das, was sein Volk ihrem Volk angetan hat. Geschichten, die Gott schreibt, die etwas davon bezeugen, wie Jesus Versöhnung schafft im Leben einzelner Menschen und zwischen Menschen und zwischen ethnischen Gruppen, die in unserer Welt zutiefst und unversöhnlich verfeindet sind. Zeugnis dafür, was es heißt, versöhnt mit Gott zu leben und Zeugen dieser Versöhnung zu sein.
Ich finde es total beeindruckend, wie Gott in dem Leben von Menschen einfach eingreift und dann Sachen passieren, die Menschen oder die für viele Menschen eigentlich echt undenkbar waren. Und das sind Wunder, die passieren, die definitiv nicht klein sind. Wunder, über die wir ins Staunen kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein, wow, krass. Und dann kommt so eine ganz, ganz tiefe Freude. Und die ist aber dann auch wieder weg. Also die kommt, die Freude, denkst, wow, abgefahren. Und dann gehst du weiter und ja. Aber eben habe ich von Freude, von Heilung gesprochen, die Jesus bringt. Jetzt möchte ich zu der Freude kommen, die eben nicht durch vorübergehende äußere Umstände geschaffen wird, sondern die genauso tiefgreifend ist wie die Heilung. Jesus kommt, um zu trösten. Er kommt zu den Trauernden und möchte ihnen Schmuck, Freudenöl und Lobgesänge schenken. Er sagt nicht, er komme zu denen oder jenen, die wegen diesen trauerten oder zu denen, die es besonders hart getroffen hat. Nein, er kommt zu allen Trauernden und möchte sie aus ihrer Trauer herausführen. Und er geht sogar weiter. Er beendet nicht nur die Trauer, sondern lässt Freude einziehen. Hierbei ist mir besonders wichtig, dass diese Freude nicht zum Krampf wird. Zwar schreibt Paulus in jedem seiner Briefe mindestens 10-mal und nochmals sage ich euch, freut euch. Und trotzdem sind nicht wir es, die diese Freude erzeugen müssen. In Vers 3 steht dann ganz klar, dass Jesus diese Freude schafft. Er schenkt sie uns und das unabhängig von unseren Leistungen und auch unabhängig von dem erfahrenen Leid. Wenn wir diese Freude geschenkt bekommen, dann ist es ein Neubeginn. Der Beginn eines neuen Lebens, das von Zuversicht und Freude geprägt sein wird. Und ich bin überzeugt davon, wenn diese Freude tief in unseren Herzen verwurzelt ist, wenn unsere Herzen den Grund für diese Freude verstehen, dann wird sie auch nach außen hin sichtbar werden. Und wie schon in Matthäus 12, Vers 34 steht, denn wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Damit möchte ich zu dem letzten Bild kommen, die diese Verse aufgreifen. Die Bäume der Gerechtigkeit und die Pflanzung des Herrn. Ich muss gestehen, mit dem Bild habe ich mich besonders schwer getan, als ich den Abend vorbereitet habe. Es gibt im Alten Testament verschiedene Stellen, wo es um Gärten oder Pflanzungen geht. Allen voran natürlich Genesis, der Garten Eden. Jesaja 5, Israel als der Weinberg des Herrn. Jeremia 17, der Baum am frischen Wasser, der für die Menschen steht, die sich auf den Herrn verlassen und deren Zuversicht der Herr ist. Aber irgendwie schien keines dieser Bilder mit diesem hier vergleichbar. Sie werden genannt werden, heißt es. Die ehemals Trauernden werden von den Leuten, die sie in ihrer Freude erleben, so bezeichnet werden. Es geht hier darum, dass Leute die Veränderung wahrnehmen. Der Punkt, der hier gemacht wird, ist, dass wir Zeugen sind. Wir sind Zeugen in dieser Welt von dem, was Jesus getan hat. Wir sind Bäume der Gerechtigkeit. Apfelbäume, Pflaumenbäume, Birnenbäume, Gerechtigkeitsbäume. Bäume sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen. In Lukas 6, Vers 44 heißt es, dass jeder Baum an seiner Frucht erkannt wird. Wenn wir Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, muss diese Gerechtigkeit auch irgendwo herkommen. Gerechtigkeit, ganz schön großes Ding. Also ich schaffe das nicht, aber dafür habe ich einen Trumpf im Ärmel. Und hier kommen wir zurück zum Kreuz. Zurück zu Jesus' stellvertretendem Opfertod für uns. Durch sein Sühneopfer sind wir vor Gott, dem Vater, gerecht gesprochen, haben eben diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Der Theologe Richard Hayes schreibt, ich habe die Gerechtigkeit Jesu. Ich bin derjenige, der zwangsläufig die Frucht der Gerechtigkeit hervorbringen wird. Sowohl mit diesen Früchten als auch mit der Freude werden wir Zeugnis in dieser Welt ablegen. Aber wozu das Ganze? Warum kommt Jesus und bringt frohe Botschaft, verbindet zerbrochene Herzen, verkündet Freiheit und tröstet Trauernde, schenkt Freude und verändert unsere Ausstrahlung? Die Antwort steckt in den letzten Worten dieser Verse. Ihm, dem Vater zum Preise. Wir werden jetzt eine Zeit haben im Lobpreis, in der wir Gott einfach für seine Liebe danken wollen mit den Liedern, die die Band spielt. Wir wollen ihm für seine Gnade danken, die Liebe, die wir unverdient geschenkt bekommen und für seinen Versöhnungsplan mit uns.